Der überraschend deutliche Wahlsieg von Donald Trump in der Vorwoche hat Schockwellen bis in die Vorstandsetagen der Industrie gesandt. Denn wer die Handelspolitik seiner letzten Amtsperiode mit den Ankündigungen für die nächste kombiniert, könnte beginnen, sich um den wichtigsten Markt für europäische Waren ernsthaft Sorgen zu machen. Aber sind diese Sorgen wirklich berechtigt? Great again, warum die deutsche Autoindustrie vom Wahlsieg von Donald Trump sogar profitieren könnte. Lean again, warum der Abbau von 4.000 Mitarbeitern beim Zulieferer Schaeffler nichts mit der Autokrise zu tun hat. Und green again, warum ausgerechnet ein Bauunternehmer den Stahlkonzern Salzgitter übernehmen will. Außerdem eine Umfrage des Beratungshauses Deloitte macht gerade Schlagzeilen. Offenbar haben fast ein Viertel aller Unternehmen in Österreich in den letzten Jahren kein einziges Digitalisierungsprojekt gestartet. Dazu im Studio zu Gast Studienautorin Anna Noschat. Und damit herzlich willkommen zu den Industriemagazin News. Der überraschend deutliche Wahlsieg von Donald Trump in der Vorwoche war ein Rendezvous Europas mit der globalen Realität. So pointiert drückte das KTM-Chef Stefan Pierer gleich Mittwoch früh nach Bekanntwerden des offiziellen Endergebnisses aus. Wir, Europa, seien nicht mehr das Gravitationszentrum der Welt und wir sollten aufhören, mit dem moralischen Zeigefinger auf andere zu zeigen. Für Stefan Pierer und seine KTM-Gruppe sind die USA ein wichtiger Markt. Mit 12,3% liegt der Marktanteil sogar höher als in Europa. Produziert werden die in den USA verkauften Modelle jedoch großteils in Österreich. Und das könnte zum Problem werden, wie das Schicksal des größten Mitbewerbers in den USA, Harley-Davidson, zeigt. Mehr oder weniger zufällig geriet die Kultmarke als Symbol für Trumps Amerika 2018 in die Mühlsteine eines globalen Handelskonflikts. Weil die Amerikaner aus Gründen der nationalen Sicherheit, wie es damals hieß, einen 20-prozentigen Schutzzoll auf Stahl aus Europa erlassen hatten, hat die USA mit einer Vielzahl von Vergeltungszöllen reagiert. Unter anderem auf Motorräder. Für Harley-Davidson-Modelle stiegen die Einfuhrgebühren von 6% auf 32%, was die Maschinen in Europa im Schnitt um 2.000 bis 3.000 Euro verteuerte. Seitdem haben sich die Absatzzahlen von Harley-Davidson in Europa halbiert und das, obwohl die Vergeltungszölle im Jahr 2022 ausgesetzt wurden. Das Wort ausgesetzt ist in diesem Zusammenhang im Übrigen wichtig, denn alle Zölle und Gegenzölle, die einst unter Trump eingeführt wurden, wurden in der Amtszeit von Joe Biden lediglich, jeweils zeitlich begrenzt auf 2 Jahre, ausgesetzt. Und um ein wenig Dynamik in die Verhandlungen mit der Biden-Regierung zu bekommen, hat die EU offenbar in Bidens erstem Amtsjahr sogar angedroht, den Zoll auf 56% zu erhöhen, wie Harley-Davidson in einer Mitteilung verriet. Das Beispiel von KTM und Harley-Davidson lehrt uns 3 Dinge. Erstens, die US-Handelspolitik ist unter Trump möglicherweise verbal brachial, aber nicht irrational. Denn auf Gegenmaßnahmen hat man im Falle von Harley-Davidson verzichtet. Und das, obwohl es sich bei dem Unternehmen um ein befreundetes und höchst symbolisches Unternehmen handelte. Zweitens, in der Handelspolitik gibt es keine Freunde, sondern nur Interessen. Selbst Regierungen, die wir Europäer uns in den USA möglicherweise wünschen, betreiben durchaus harte Interessenspolitik. Und drittens, vielleicht am wichtigsten, Zölle einzuführen ist einfach, sie wieder abzuschaffen offenbar unendlich schwer. Deshalb wundert es nicht, dass die Ankündigung von Donald Trump, 10% oder 20% Zoll auf alle importierten Waren aus Europa und 60% oder sogar 200% auf Waren aus China und Mexiko einzuführen, verunsichert. Genau das dürfte auch der Zweck der Übung sein. Doch für viele Branchen in Europa haben solche Drohungen weitaus weniger Grundlage, als so manche alarmistischen Schlagzeilen in den letzten Tagen suggerieren. Und das hat, wie man am Beispiel der Automobilindustrie sieht, einen durchaus überraschenden Grund.
Das ist das größte BMW-Werk der Welt und es steht nicht in Bayern, sondern im US-amerikanischen Spartanburg. Rund 420.000 Fahrzeuge der X-Reihe assemblieren die Bayern hier in North Carolina jährlich. Und es wird nicht nur zusammengeschraubt, die lokale Wertschöpfungstiefe reicht vom Karosserieteil aus dem firmeneigenen Presswerk bis zum Autositz aus einem nahen US-Standort der österreichisch-kanadischen Zulieferergruppe Magna. Mehr als die Hälfte der Produktion aus Spartanburg geht in den Export nach Deutschland, China, Südkorea und Japan. Die Bayern sind damit zum 9. Mal in Folge der größte Autoexporteur der USA, weit vor den lokalen Autokonzernen wie General Motors oder Ford. Kein Wunder also, dass man bei BMW relativ gelassen auf den möglicherweise bevorstehenden Handelskonflikt zwischen den USA und Europa reagiert. In den letzten 50 Jahren haben wir konstruktiv mit allen Regierungen zusammengearbeitet, sagt etwa der Chef vom BMW-Werk Steyr, dem größten Motorenwerk der Bayern, auf Anfrage. BMW-Chef Oliver Zipse war bei der Präsentation der Jahreszahlen 2024 vor wenigen Wochen sogar noch deutlicher. BMW könnte durch mögliche US-Zölle auf importierte Neuwagen sogar einen Vorteil haben, da sich der Hersteller in dem Lande eine sehr, sehr große Präsenz aufgebaut habe. In dieser Hinsicht sollten wir nicht zu nervös sein, gab sich Zipse selbstbewusst. Ganz ähnlich dürfte man das im 600 Kilometer westlich von Spartanburg gelegenen Tuscaloosa sehen. Hier in Alabama steht neben der Produktion in Stuttgart und dem Werk in Peking das größte Werk im Konzernverbund von Mercedes. Hier wurden im Vorjahr fast 300.000 Stück SUVs der Baureihen GLE, GLE Coupé sowie GLS und der GLS Maybach gefertigt. Seit 2022 rollen auch die vollelektrischen EQS-Modelle der Schwaben vom Band. Auch hier ist die lokale Wertschöpfung tief. So kommen zum Beispiel die Batterien für die EQ-Modelle aus der neuen Mercedes-eigenen Batteriefabrik im nahegelegenen Bibb County. Auch Mercedes ist ein Exportmotor für die amerikanische Autoindustrie. Zwei Drittel der in Tuscaloosa produzierten Wagen gehen nach Übersee. Mercedes ist der größte Exporteur des Bundesstaates Alabama. Rund 500 Kilometer nordwestlich von Tuscaloosa befindet sich das dritte große Werk eines deutschen Automobilkonzerns in den USA. In Chattanooga baut Volkswagen jährlich rund 175.000 Stück des ID.4, des Atlas und des Atlas Cross Sport. Volkswagen scheint von den großen deutschen Automarken der verwundbarste, wenn es um die Gefahr von Strafzöllen geht. Denn viele Modelle, die in den USA verkauft werden, werden aus Deutschland, aber vor allem aus dem mexikanischen Werk in Puebla importiert. Auch der Anteil lokaler Komponenten, die in Chattanooga assembliert werden, ist weitaus geringer als jener von BMW und Mercedes. Allerdings baut Volkswagen gerade groß aus. Ab 2027 soll im neuen Werk in Blythewood in South Carolina die neue speziell für die US-Kundschaft entwickelte Elektrogeländewagenmarke Scout gebaut werden. Bei dem hohen Anteil an Autoproduktion in den USA und dem oft hohen Anteil von lokalen Sourcing dürfte bei der Bemessung eventueller Strafzölle die Wertschöpfungstiefe der Zulieferer selbst ins Visier geraten. Am Beispiel der Voestalpine, die aus dem Werk in Cartersville Karosserieteile zu Mercedes nach Tuscaloosa liefert, zeigt sich das Problem. Das Unternehmen produziert weltweit führend hochfeste, aber trotzdem besonders leichte Stahlsorten für die Automobilindustrie. Der Stahl wird in Österreich gegossen und in den USA bearbeitet und geformt. Wir haben die lokale Wertschöpfungstiefe in unseren 49 Standorten in den letzten Jahren stark ausgebaut, sagte der CEO der Voestalpine, Herbert Eibensteiner. Derzeit wird etwa die Produktion in Indiana erweitert, wo sich der Stahlhersteller Aufträge von Lkw-Herstellern gesichert hat. Und doch hat er schon mit Strafzöllen und der Handelspolitik von Trump Erfahrung gemacht. In der ersten Präsidentschaft von Trump haben die USA 2018 infolge globaler Stahlüberkapazitäten auch europäischen Stahl und Aluminium mit einem Strafzoll von 25% belegt. Das betraf auch die Autostahlsorten der Voestalpine. Diese Strafzölle auf Stahl wurden übrigens, worauf Eibensteiner gerne hinweist, auch während der Biden-Regierung niemals aufgehoben. Sie wurden nur zuletzt im Dezember 2023 für jeweils 2 Jahre ausgesetzt. Mit den Erfahrungen aus den Handelsstreitigkeiten der ersten Trump-Regierung scheint es fast so, als würden sich Autozulieferer weniger vor neuen Zöllen als vor der mangelnden Planbarkeit fürchten, die mit einem neuen kalten Handelskrieg einhergeht. Angesichts der zahlreichen Konflikte und wirtschaftlichen Herausforderungen brauchen wir vor allem Planungssicherheit für Unternehmen auf beiden Seiten des Atlantiks, sagt der Voestalpine-Chef. Der Druck zu mehr lokaler Produktion wird also vor allem die Zulieferer der Autobauer, die großen Zulieferer wie Bosch, Continental, ZF oder Schaeffler, aber auch die kleineren wie die Voestalpine oder Magna treffen. Und das ausgerechnet zu einer Zeit, in der deren finanzielle Situation durch die Transformation zur Elektromobilität und die China-Krise noch deutlich angeschlagener ist als jene der Autobauer selbst. Für die deutsche Autoindustrie ist Amerika als Markt zuletzt sogar noch wichtiger geworden und die Abhängigkeit daher eher gewachsen als geschrumpft, was auch mit dem Absatzkollaps der Branche in China zu tun hat. Sowohl Volkswagen als auch BMW und Mercedes planen derzeit, angetrieben durch die Förderung des Inflation Reduction Acts des scheidenden Präsidenten Biden, auch einen weiteren Kapazitätsausbau, vor allem im E-Auto-Bereich. Insgesamt herrscht in der Branche eher Gelassenheit. Und hinter der vorgehaltenen Hand bekennen einige Automanager sogar, dass es so schlecht in der ersten Amtszeit von Donald Trump gar nicht gewesen sei. Trotz aller verbalen Ausfälle, sowohl BMW als auch Mercedes haben damals von milliardenschweren Steuererleichterungen profitiert.
Ja, der Inflation Reduction Act, jenes massive Reindustrialisierungsprogramm der scheidenden Biden-Regierung, von dem im letzten Beitrag die Rede war, war im Vorjahr auch Anlass für eine medial stark beachtete Fact-Finding-Mission des Automobilzulieferers Schaeffler. Gemeinsam mit dem Haupteigentümer Georg Schaeffler, hier im Bild rechts, reiste Unternehmenschef Klaus Rosenfeld im letzten Jahr durch die USA, um sich ein Bild über die Reindustrialisierungsbemühungen der Biden-Regierung zu machen. Was Schaeffler und Rosenfeld damals gesehen haben, hat sie offenbar beeindruckt. Denn nach der Rückkehr wurde der Entschluss, in Europa, in Zukunft nicht mehr in Europa, sondern vorwiegend in den USA zu investieren, wo Schaeffler übrigens schon über 14 Werke verfügt, breit öffentlich kommuniziert. Und heuer im Frühjahr war es dann auch endlich wirklich soweit. Um eine Viertelmilliarde Dollar, so gab Schaeffler bekannt, baut der Autozulieferer jetzt in Ohio ein E-Auto-Werk auf die grüne Wiese und ein in der Nähe befindliches bestehendes Werk weiter aus. Ob sich die Kalkulation durch etwaige Gesetzesänderungen von Trump verändert, ist unklar. Klar ist, auf der anderen Seite der Gleichung, bei den Investitionen in Europa macht Schaeffler ernst. Nach der Übernahme der ehemaligen Continental-Tochter Vitesco streicht Schaeffler in Europa mehrere tausend Arbeitsplätze.
Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler streicht angesichts der Schwäche im Industriegeschäft und der Flaute bei Elektroautos mehrere tausend Arbeitsplätze. In Deutschland sind etwa 2800 Stellen betroffen. In Österreich, Schaeffler beschäftigt im niederösterreichischen Berndorf lediglich 500 Angestellte, dürfte es nur wenige Arbeitsplätze betreffen. Der Abbau kommt nicht unerwartet. Schaeffler hatte Anfang Oktober die Übernahme der ehemaligen Continental-Tochter Vitesco abgeschlossen. Der Spezialist für Elektroantriebe soll es Schaeffler mit seinen Kerngeschäften Kugel- und Wälzlager ermöglichen, schneller im Geschäft mit der Elektromobilität Fuß zu fassen. Dafür werden Verwaltungen und Entwicklungsabteilungen der beiden Unternehmen zusammengelegt und rund 600 Arbeitsplätze an den jeweiligen Firmenzentralen in Regensburg und Herzogenaurach abgebaut. Schaeffler will durch den Umbau Einsparungen von jährlich etwa 290 Millionen Euro bis 2029 erreichen. Der Stellenabbau sei jetzt notwendig, so der CEO der Schaeffler-Gruppe. Die Situation auf den Märkten habe sich gegenüber 2023 noch einmal verschlechtert. Das gelte vor allem für das Geschäft in Europa. Der Personalabbau von rund 3,1% des gesamten Personalbestandes dürfte auch, weil es sich nicht um betriebsbedingte Kündigungen handelt, am Standort Österreich glimpflich vorbeigehen. Schaeffler Österreich beschäftigte mit Ende 2023 etwa 466 Angestellte. Das Werk in Berndorf gilt als besonders krisensicher. Der Standort, hochautomatisiert und technisch auf der Höhe, habe bereits in den letzten Jahren sehr personalreduziert gearbeitet und stünde nach Informationen von Industriemagazin innerhalb des Konzerns gut da. Im Geschäftsjahr 2023 wurden 241,9 Millionen Euro erwirtschaftet. Produktionssortimente der Österreicher würden auch in elektrifizierten Fahrzeugen benötigt werden.
Wie viel Stahlproduktion kann sich Deutschland noch leisten? Diese Frage steht angesichts hoher Energiekosten, strenger Umweltauflagen und der Billigkonkurrenz aus Asien seit vielen Jahren im Raum. Überlegungen, die großen deutschen Hersteller ThyssenKrupp und Salzgitter zu fusionieren und damit einen deutschen Champion zu schaffen, der gleichzeitig Überkapazitäten abbaut, werden seit Jahrzehnten diskutiert. Zuletzt wieder mal beim Stahlgipfel Mitte September in Berlin. Tatsächlich wurde eine solche Fusion immer wieder verhindert und scheint auch derzeit nicht besonders aussichtsreich. Jetzt bewegt sich trotzdem etwas in der Eigentümerstruktur der großen deutschen Stahlhersteller. Bei der Stahlproduktionssparte von ThyssenKrupp ist im Sommer der tschechische Milliardär Daniel Kretinsky eingestiegen. Kretinsky ist im Energiegeschäft, da vor allem im Bereich Kohle, Gas und Atom, aber auch im Handelsgeschäft, Stichwort Metro, und in der Medienbranche, vor allem in seinem Heimatland Tschechien investiert. Und für Salzgitter hat jetzt ausgerechnet ein Bauunternehmer ein Übernahmeangebot gelegt.
Überraschender Paukenschlag beim zweitgrößten deutschen Stahlkonzern Salzgitter. Das Unternehmen könnte vom Großaktionär Günther Papenburg übernommen werden. Das Angebot ist an die Bedingung geknüpft, dass der neue Eigentümer bis zum Ende der Angebotsfrist inklusive der derzeitigen Anteile von rund 25% mindestens 54% und seine Aktie an Salzgitter hält. Der größte Aktionär von Salzgitter, das Land Niedersachsen, steht einer Übernahme offenbar neutral gegenüber, will sich aber vorerst vom 26% Anteil nicht trennen. Hinter dem Übernahmeangebot steht der deutsche Bauunternehmer Günther Papenburg. Der 85-jährige Unternehmer hat in den vergangenen 60 Jahren aus einem kleinen Fuhrbetrieb eine weit verzweigte Firmengruppe im Bereich Bauwirtschaft, Speditionen und der Lieferung von Beton und Baumaschinen sowie dem Recycling aufgebaut. Das Unternehmen mit einem Umsatz von rund 800 Millionen Euro und 4.000 Angestellten führt der als verschwiegen und öffentlichkeitsscheuer geltende Papenburg mit seinen Kindern. Papenburg soll schon lange mit einer Übernahme geliebäugelt haben und die Verbindung zu Salzgitter ist schon länger eng. Der frühere Chef des Stahlkonzerns Heinz-Jörg Fuhrmann leitet heute den Aufsichtsrat der GB Papenburg AG. Klaus Papenburg wiederum sitzt als Vertreter der Anteilseigner im Kontrollgremium des Stahlherstellers. In der Vergangenheit hatte es immer wieder Überlegungen für eine deutsche Stahl AG unter Beteiligung von ThyssenKrupp und Salzgitter gegeben. Bei Salzgitter waren solche Ideen stets auf Ablehnung gestoßen. Der Stahlbranche machen derzeit die hohen Energiepreise, eine schwache Nachfrage der Kunden vor allem aus der Automobilindustrie und dem Maschinenbau sowie Billiganbieter aus Fernost zu schaffen. Während Konkurrent ThyssenKrupp einen Stellenabbau ankündigte, schnürt auch Salzgitter die Gürtel enger. Ende Oktober kappte das Management seine Prognose erneut, das dritte Mal in diesem Jahr. Der Konzern rechnet nun im laufenden Jahr mit einem noch stärkeren Umsatzrückgang als bisher und mit einem Verlust vor Steuern von bis zu 325 Millionen Euro. Der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall steuert aufgrund der gestiegenen Rüstungsausgaben der westlichen Staaten nach dem russischen Überfall auf die Ukraine auf Rekordkurs. Wir erleben ein Wachstum, wie wir es im Konzern noch nie hatten, sagte Rheinmetall-Chef Armin Pappberger bei der Vorlage der Quartalszahlen Anfang der Woche. Der Manager, dessen Vertrag erst kürzlich um 5 Jahre verlängert worden war, sieht Rheinmetall nun auf dem Weg zum globalen Rüstungschampion. Donald Trump werde nach seinem Wahlsieg in den USA Druck auf die Europäer machen, ihre Rüstungsausgaben weiter in die Höhe zu schrauben. In Deutschland geht er auch deshalb von einem Ende der Schuldbremse aus. Dies könnte Rheinmetall weiter in die Karten spielen. Der Umsatz des Konzerns kletterte nach 9 Monaten um 36% auf rund 6,3 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis legte um 72% auf 705 Millionen Euro zu. Der Auftragseingang stieg über 21 Milliarden Euro. Der deutsche Maschinenbauer Kiefel schließt mit Ende 2025 seine Tochtergesellschaft Kiefel Packaging GmbH im oberösterreichischen Micheldorf. Bis dahin sei der Abbau von rund 130 Angestellten geplant. Die Marktsituation im Maschinenbau ist nach wie vor von großen Herausforderungen geprägt. Dauerhaft wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen wir die Stärken unserer jeweiligen Produktionsstandorte für unsere Kunden vor Ort noch besser nutzen, sagte Kiefel-Geschäftsführer Matthias Sieverding. Die Produktion für den Werkzeugbau, für Fieber- und Kippmaschinen sowie für die Automatisierung von Thermoformmaschinen solle auf andere Konzernstandorte aufgeteilt werden. Die Kiefel GmbH ist ein Tochterunternehmen der Brückner Group. Ein familiengeführtes deutsches Maschinenbauunternehmen mit insgesamt 2.900 Angestellten weltweit.
Mit mehr Automatisierung Produktionsprozesse optimieren und Kosten senken, neue Geschäftsmodelle mit KI erschließen oder einfach nur schneller und datenbasierter entscheiden. Gerade angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Lage sind digitale Prozesse eine wichtige Grundlage für Unternehmen, um gut durch die Krise zu kommen. Wie eine Studie des Beratungsunternehmens Deloitte unter 300 Unternehmensvertretern zeigt, hat die österreichische Wirtschaft aber wohl noch nicht gesamtheitlich das Problem erkannt. Zwar ist bei einer Mehrheit der Befragten die digitale Transformation im Gange, aber ein überraschend großer Teil der Unternehmen hat in den vergangenen 2 Jahren kein einziges Projekt dazu gestartet.
In einer Zeit steigender Kosten und wirtschaftlicher Herausforderungen zeigt eine aktuelle Studie des Beratungshauses Deloitte Österreich, dass viele Unternehmen der digitalen Transformation noch immer hinterherhinken. Unter den 300 befragten Führungskräften verfolgt zwar eine Mehrheit digitale Projekte, aber ein Drittel der Unternehmen hat in den letzten 2 Jahren keine neuen Initiativen zur Digitalisierung gestartet. Von den Unternehmen, die in den vergangenen 24 Monaten Digitalisierungsprojekte umgesetzt haben, geben fast die Hälfte, um genau zu sein 47%, an, Projekte zur Produktionssoftware gestartet zu haben. Fast ein Drittel, also 31%, sind mit Projekten zu HR-Systemen und dem Thema Cybersecurity beschäftigt. In 23% der Fälle starteten Projekte zu CRM, also Kundenbindungssoftware, und 20% haben mit der Implementierung von ERP-Software, also Unternehmenssteuerungsprojekten, begonnen. Einen Grund für die zögerliche Haltung von immerhin fast einem Drittel der Unternehmen bei der Umsetzung von Digitalisierungsprojekten könnten die Zahlen von Deloitte liefern. Eine Mehrheit von 52% der Befragten gibt an, dass die Projekte nur teilweise erfolgreich umgesetzt werden konnten. 7% meinen sogar, die Projekte seien nicht erfolgreich umgesetzt worden. Gründe für das Scheitern liegen oft in der mangelnden Priorisierung, aber auch darin, dass der notwendige Change-Prozess im Unternehmen oft unterschätzt wird. Außerdem verzögern oft unzureichende finanzielle Mittel die Umsetzung. Keine guten Voraussetzungen, wenn österreichische Unternehmen gerade in den Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit mit der Aufholjagd in Sachen Digitalisierung beginnen wollen.
Ja, zum Thema im Studio zu Gast ist jetzt Anna Noschat, Studienautorin und Partnerin bei Deloitte Österreich. Hallo Frau Noschat.
Hallo.
Wir haben es im Beitrag gehört, fast 60% der Unternehmen geben an, dass die Ziele ihrer Digitalisierungsprojekte teilweise oder gar nicht erreicht wurden. Wie bewerten Sie das?
Also das ist gerade in dem Spannungsfeld, in dem sich viele Unternehmen und viele Industrieunternehmen derzeit befinden, also Spannungsfeld zwischen Innovations- und Kostendruck auf der einen Seite, Wettbewerbsdruck, der dadurch steigt, und dem anhaltenden Fachkräftemangel, tatsächlich eine Zahl, die alarmierend ist, weil gerade in einer Zeit der wirtschaftlichen Unsicherheit ja Investitionen besonders zielgerichtet und wirksam erfolgen sollten. Und da sind 60% des Scheiterns im Grunde von digitaler Transformation tatsächlich eine Zahl, mit der wir uns beschäftigen müssen.
Was sind da die Hauptursachen dafür?
Die Hauptursachen liegen tatsächlich in den seltensten Fällen in der Technologie im engsten Sinn. Das ist manchmal mit ein Grund für das Scheitern, aber meistens nicht der Hauptgrund. Der Hauptgrund liegt eher in der Strategie oder vielmehr der fehlenden Strategie und der damit verbundenen Vorbereitung, also wo will ich eigentlich hin, und auch dem Mitnehmen der Organisation und der Menschen in der Organisation. Also schaffe ich sozusagen den digitalen Wandel nicht nur technologisch, sondern auch in einem Umbau des Unternehmens und auch einem Mitnehmen der Menschen tatsächlich zu initiieren.
Wie wichtig ist in dem Zusammenhang die Unterstützung aus dem Top-Management und wie muss sowas aussehen?
Das Top-Management spielt da eine ganz essentielle Rolle. Einerseits haben sie unterschiedliche Rollen. Sie sind sozusagen, sie müssen als digitale Pioniere ganz oft agieren. Das heißt, sie müssen die Innovation im Unternehmen vorantreiben. Sie sind die Transformatoren. Das heißt, sie müssen dieses angesprochene Mitnehmen der Organisation und der Mitarbeitenden mittragen. Und sie sind auch letzten Endes die, die auf die Zahlen und den Nutzen schauen müssen, das heißt auf den Return on Investment letzten Endes achten müssen. Und nicht zuletzt, sie sind selbst Betroffene. Das heißt, sie müssen etwas gestalten, was sie selbst noch nicht kennen. Und das ist ja, wie wir wissen, sehr schwierig. Das heißt, es braucht da eine echte Vorbereitung der Führungskräfte, eine Begleitung der Führungskräfte. Und ich glaube, was auch ganz essentiell ist, Führungskräfte müssen nicht all diese Rollen in einer Person vereinen, sondern man muss es echt als Führungsportfolio denken, das gemeinsam agiert und eng zusammenspielt.
Ein Finding Ihrer Umfrage ist auch, dass Unternehmen den mit dem Projekt notwendigen Change-Prozess oft unterschätzen. Was kann man da besser machen?
Also wenn wir mit Mitarbeitenden in so digitalen Transformationen sprechen bzw. ihnen zuhören, dann hören wir im Wesentlichen, ich verstehe das Ganze nicht, ich mag das nicht, ich will mich nicht verändern und ich vertraue dem nicht. Und dieses Vertrauen auf unterschiedlichen Ebenen, auf der Ebene, was passiert mit meinen eigenen Daten in einer digitalen Arbeitswelt, aber auch mit den Daten meiner Kunden, wer hat darauf Zugriff, wer verwendet die, Vertrauen in die Ergebnisse, die ich beispielsweise aus einem AI-Tool bekomme, wie sehr kann ich dem vertrauen, wie sehr stimmt das oder stimmt das nicht, Vertrauen aber auch in Führungskräfte, in Unternehmen, was meinen eigenen Arbeitsplatz betrifft und Vertrauen letzten Endes auch in mich selbst. Also schaffe ich diesen Wandel mitzugehen, schaffe ich mich zu verändern, schaffe ich immer wieder Neues zu lernen und auch zu verlernen und da wirklich mitzutun sozusagen. Mhm. Und das sind alles Ebenen, auf die ein Change-Prozess achten muss und wo ein Change ansetzen muss. Mhm.
Ein weiterer wichtiger Punkt scheint die technologische Infrastruktur zu sein. Haben Sie das Gefühl, dass Unternehmen da oft größere Sprünge wollen, als es die Infrastruktur zulässt?
Ich glaube, ganz häufig ist diese allererste Auseinandersetzung, wo will ich eigentlich hin, was soll die Technologie leisten, was kann die Technologie leisten, dieser Schritt findet oft unzureichend statt. Oft sind dann überzogene Erwartungen in eine Technologie, in ein neues System, Dinge, die in einem System sozusagen gar nicht erfüllbar sind, sondern vielmehr in den Prozessen, in dem Umgang mit dem System liegen, womit sich zu wenig beschäftigt wird. Und oft sind es auch praktische Dinge, wie beispielsweise die Datenbereinigung, die nicht ausreichend stattfindet. Das heißt, ich gebe Daten in das System oder zu wenige Daten in das System. Das heißt, das kann gar nicht funktionieren. Und das sind Punkte, wo man echt ansetzen muss. Mhm.
Warum ist gerade im Bereich der digitalen Transformation die Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern hilfreich?
Naja, man kann sich die digitale Transformation vorstellen wie das Fahren auf einer leeren Autobahn und eine Expedition in ein unbekanntes Land gleichermaßen. Die leere Autobahn, wenn man die technologischen Möglichkeiten betrachtet und das exponentielle Wachstum der technologischen Möglichkeiten und die Expedition im Sinne von, ich muss neue Arbeitsweisen erlernen, ich muss mir erschließen, wie Menschen und Technologie zusammenarbeiten sollen künftig und ich muss sozusagen auch mal rausfinden, welche Arbeit wir künftig eigentlich da sein. Und da braucht es Abzweigungen, da braucht es Kurskorrekturen, da braucht es das Gehen auf unbetretenen Wegen. Und da kann ein Berater tatsächlich helfen. Das heißt, einerseits die Geschwindigkeit zu regulieren, manchmal auch aufs Gas zu treten und andererseits auch diese Landkarte zu zeichnen, immer wieder auch zu erweitern, manchmal auch neu zu zeichnen, damit man sich in dieser digitalen Welt zurechtfindet.
Also sowas wie ein Guide im Abenteuerurlaub.
So ungefähr.
Vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Ja, das waren die Industriemagazin-News für diese Woche. Noch mehr Insights in die Industrie finden Sie in den Magazinen in unserem Shop. Dazu jede Menge Goodies wie Kaffeetassen, T-Shirts oder Pullis im Neugier-Design. Wenn Sie uns auf YouTube sehen, dann freuen wir uns, wenn Sie uns ein Like da lassen und unseren Kanal abonnieren. Wenn Sie uns auf LinkedIn oder unserem Player zuschauen und mehr von uns wollen, dann können Sie dies in der Mediathek auf unserer Website unter industriemagazin.at/news-tv tun. Im Namen von Redaktion und Technik darf ich mich jetzt von Ihnen verabschieden. Ich wünsche Ihnen noch einen produktiven Mittwochnachmittag und bleiben Sie neugierig.